Clubcast, der Podcast des Deutschen Marketingverbandes. Diese Clubcast-Folge wird präsentiert von der International School of Management. Hier dreht sich alles um Management-Know-how für die Praxis. Mit dem ISM-Fernstudium, den berufsbegleitenden Studiengängen und den Hochschulzertifikaten hat die ISM ein breites Angebot für alle, die bereits im Job sind und mehr wissen wollen. Zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de.
Herzlich willkommen zu Challenge Accepted, dem Podcast des Marketing Club Hamburg. Challenge Accepted beschäftigt sich mit den großen Herausforderungen des modernen Marketings und begrüßt in jeder Folge einen der Helden, die sich tagtäglich diesen Herausforderungen stellen und sie meistern. Hallo, ich bin Sören Hagge, Mitbegründer der Unternehmens- und Marketingberatung Robin Consulting. Ich freue mich, heute meinen Marketing-Club-Kollegen und Vorstand Peter Brabant begrüßen zu dürfen. Moin, Peter.
Moin, Sören. Schön, hier zu sein.
Ja, mich freut's auch. Peter, unser Podcast beschäftigt sich mit den großen und aktuellen Herausforderungen im Marketing. Du hast ja schon viel gesehen in deinem Leben, mit großen Entscheidern im Marketing zusammengearbeitet und auch selber schon einige Challenges gemeistert. Alles aufzuzählen würde hier den Rahmen sprengen, aber bevor ich direkt einsteige, erzähl ich ein ganz kleines bisschen über dich. Du warst bei Agenturen wie Lintas, Darcy DNB&B, J. Walter Thompson und Economia, bevor du mit Thorsten Rieken damals die eigene Agentur Brabant Rieken gegründet hast, die heute Happy heißt.
Jo.
Darauf und auf Happy gehen wir, und wie happy du bist, gehen wir nachher ein bisschen genauer ein. Das ist so Thema für heute. Aber um noch ein bisschen weiterzumachen, du hast mit Entscheidern großer Unternehmen und Marken wie Balsen, Coca-Cola, Kraft Food, Philips, Procter & Gamble, Unilever und. Und vor allem natürlich für Rügenwalder Mühle gearbeitet. Mhm. Spannender Case. Und die ein oder andere Challenge auch gemeinsam mit diesen Kunden irgendwie gemeistert. Und genau deshalb freue ich mich heute auch über Challenges zu sprechen, die du mit Kunden gemeistert hast und die du natürlich auch mit Happy und deinem ganzen Werdegang meistern musstest. Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, muss ich bestimmte Dinge doch noch erwähnen, und die dürfen nicht unerwähnt bleiben. Du bist Vizepräsident und Vorstand im DMV,
ja,
und Programmvorstand im Marketing Club Hamburg, und es macht mir besonders viel Spaß, mit dir gemeinsam und den Kollegen in der Programmkommission dafür zu sorgen, dass wir ein cooles Programm haben.
Mir auch, genau.
Und dass wir heute diesen Podcast aufnehmen, hat auch ein bisschen was mit dir zu tun. Vielleicht erzählst du da nochmal ein bisschen, wie das überhaupt zustande kam.
Ja, das ist jetzt keine Einzelidee. Also vielen Dank erstmal für die nette Vorstellung, Sören. Wir haben in allen Clubs Programmverantwortliche sozusagen. Und da gibt es dann auch einmal im Quartal so eine Zusammenkunft, in den letzten Zeiten natürlich eher online. Und dann haben wir uns eben halt mal ein bisschen mehr beschäftigt mit diesem spannenden Medium Podcast, ja, und haben gesagt, eigentlich ist es doch schade, dass der Deutsche Marketingverband und die einzelnen Marketingclubs nicht auch so ein Format sozusagen haben. Und der Name Clubcast kam mir dann relativ schnell in den Kopf. Und ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile schon bei der 10. oder 12. Ausgabe. Und ich freue mich sehr, dass dieses Format richtig schön zum Fliegen kommt.
Ja, ich freue mich auch. Das ist unsere zweite Ausgabe vom Marketing Club Hamburg. Und es sollen noch weitere folgen. Es macht unglaublich viel Spaß. Und ja, dann legen wir heute mal los mit Challenge Accepted. Du hast diese Challenge accepted und auch schon viele, viele weitere. Ich will kurz einleiten, worum es geht. Es geht um Marketing-Challenges und wie kommen wir überhaupt darauf, dass Marketing-Challenges, dass Marketing so wahnsinnig viele Challenges hat. Es gibt eine Studie von Deloitte, die sagt, 83% der CEOs da draußen sagen, dass Marketing der Wachstumstreiber für Unternehmen ist oder sein kann. Mhm. Dem stimmen wir natürlich mit dem Wissen, was wir täglich machen, stimmen wir natürlich sofort zu. Es gibt also eine wahnsinnig große Erwartungshaltung gegenüber dem Marketing. Das Problem ist aber, dass nur 23% der CEOs glauben, dass ihr Marketing diese Möglichkeiten auch ausnutzt, die sie haben. Mhm. Und noch viel schlimmer ist, dass nur 5% der CMOs glauben, dass sie einen wertvollen Job haben. Also da gibt es eine wahnsinnige Diskrepanz und zwischen Erwartungshaltung und Realität. Und das muss man natürlich irgendwie mal besprechen, woher kommt es eigentlich und wie können wir das auflösen. Und das ist unser Thema heute. Ich würde mit dir gerne drüber sprechen, was deine Challenges sind und was für Challenges du sonst so mit Kunden und so weiter hast. Darum geht es heute. Was sind so deine größten Challenges gerade oder waren sie in der Vergangenheit, wenn du auf Happy guckst? Und
wo soll man da anfangen? Ich glaube jetzt mal ganz aktuell, und da spreche ich nicht nur für unsere Agentur oder mich oder die Kunden, sondern ich glaube, dass wir halt einfach doch als Gesellschaft momentan sehr herausgefordert sind. Und ich glaube, das ist natürlich die Großwetterlage, die alles irgendwo mit beeinflusst. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht unbedingt alles nochmal aufzählen von Corona und eben halt jetzt dem Ukraine-Konflikt und Inflation. Es ist so, dass man das Gefühl hat, man taumelt so ein bisschen von einer Krise in die nächste. Und da ist es natürlich dann schon nicht immer ganz einfach, sozusagen den Happy Spirit aufrechtzuerhalten. Ja. Also insofern ist es schon ein sehr schwieriges Umfeld. Ich glaube, der erste Punkt, der mir eben halt einfach einfällt, ist, dass wir einfach unter einem enormen Innovationsdruck sind und das halt in Zeiten, die sehr instabil sind. Also ich sag mal, wenn du einen festen Boden hast, auf dem du sozusagen innovativ sein kannst und kreativ sein kannst, dann ist es relativ einfach. Aber wenn alles eh so, du sagtest vorhin schon im Vorgespräch das Wort VUCA, also wenn du heute aufwachst und nicht genau weißt, was der heutige Tag halt bringt an Neuigkeiten, die im Zweifel nicht besonders angenehm sind im Moment, ist es schon schwierig, da, ich sag mal, einen positiven Spirit und eben halt auch einen Optimismus und eine Kreativität und Innovationskraft am Leben zu halten.
Was ihr mit Happy wollt, also wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, sein zu wollen?
Du, das ist eine ganz, auf der einen Seite eine etwas längere Geschichte, die ich versuche kurz zu machen. Auf der anderen Seite eine Sache, auf die ich nach wie vor irgendwie sehr stolz bin und die mich sehr freut. Weil wir haben uns damals selbstständig gemacht mit Brabant Ricken und da gab es einen ganz klaren Purpose. Und dieser Purpose oder dieser Wunsch war Freiheit und Unabhängigkeit. Und dann hast du das aber dann irgendwann natürlich erreicht und spätestens nach 5-6 Jahren, wenn du immer dann noch wie Braveheart, Mel Gibson durch die Gänge läufst und du rufst Freiheit, dann sagen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich auch irgendwann mal, ey Alter, sag mal, das sind wir doch schon längst praktisch. So. Und dann kamen so mehrere Dinge zusammen. Das eine war, dass halt mein lieber Gründungspartner Thorsten Ricken keine Lust mehr hatte auf so einen doch mittlerweile 45, 50 Mann und Frauen großen Laden. Ja. Wir dann uns auch zu dieser Zeit überlegt haben, wo soll es denn jetzt weitergehen? In welche Richtung soll es weitergehen? Und dann habe ich als erstes den wunderbaren Sascha Hanke kennengelernt, meinen neuen Partner. Und so ganz McKinsey-mäßig hatten wir dann so 5 KPIs aufgestellt. Also soll natürlich kreativ ein tolles Renommee haben, soll ein gewisses Alter haben, soll sich langfristig committen wollen und so weiter. Aber im Endeffekt habe ich relativ schnell gemerkt, ich suchte eigentlich nur ein Soul-Buddy, sozusagen ein Soulmate, der eben halt auch diese Idee eines Arbeitsumfeldes vorantreiben möchte, in dem die Menschen wirklich ihr Streben nach Glück verwirklichen können. Und da muss ich sagen, ich war mal Austauschschüler in Amerika als ganz junger Mann. Und egal, was man über Amerika oder die USA heutzutage sagen kann, aber was mich wirklich immer fasziniert hat, war eben halt die amerikanische Verfassung, eben halt, wo man einfach sagt, wir sind das Land der Freien, egal welche Konvention, welche Religion, was auch immer du hast, hier bist du willkommen und es ist sozusagen dein gottgegebenes Recht, dein Glück, dein Streben nach Glück zu verwirklichen, sozusagen. Und dieses Pursuit of Happiness, das hat mich einfach immer getriggert, irgendwie, weil ich einfach an eine sehr große Selbstbestimmtheit, Selbstverantwortung und eben halt auch gewissen Optimismus sozusagen glaube. Und all das hat sich dann letztendlich in dieser Happy-Philosophie, wir haben ja dann auch so ein kleines Happy-Manifest geschrieben, das besteht aus 5, 6 sehr einfachen Kapiteln. Das erste Kapitel ist über das Glück und das zweite Kapitel ist dann schon über das Vertrösten. Weil ich es furchtbar finde, wenn Menschen was weiß ich, sagen, sie durchleiden ihr Arbeitsleben und freuen sich auf den Feierabend. Oder sie durchleiden 5 Arbeitstage und freuen sich auf das Wochenende. Oder irgendwann ist Urlaub. Ja. Oder irgendwann ist die Rente.
Ja.
Und das finde ich eine entsetzliche Vorstellung. Und dabei hilft mir auch, dass ich wirklich einen Beruf gefunden habe, den ich liebe. Und insofern habe ich noch keinen Tag in meinem Leben gearbeitet, wie Konfuzius sagen würde.
Ja, das ist schön. Also jetzt sind wir natürlich in der Branche, wo man das bei Kreativen und auch den entsprechenden Consultants, Strategen voraussetzen kann. Das macht Spaß. Mhm. Wenn man es richtig macht, macht es Spaß. Es ist aber natürlich auch eine Branche, die einen wahnsinnigen Druck hat, wahnsinnigen Veränderungsdruck gerade. Also das, was Kunden durchleiden Agenturen mit all dem, was sie in der Vergangenheit falsch gemacht haben. Deswegen gibt es den Kostendruck. Deswegen haben wir Sprüche wie unter Druck entstehen Diamanten.
Ja, ja,
so diese Nummern. Mhm. Wie kriegst du es hin? Weil es gibt so aus der Achtsamkeitstheorie diesen Spruch, Glück entsteht durch Klarheit und Ruhe.
Mhm.
Ruhe gibt es bei uns gar nicht. Das finden wir auch ganz geil. Also das macht ja auch Spaß. Wenn man Spaß hat, dann braucht man auch nicht 8 Stunden arbeiten, sondern kann man auch mehr arbeiten. Also bisschen Thermik ist
im
ja ganz
Flow,
cool,
ja.
Aber Klarheit in dieser VUCA-Welt, wie kriegt ihr das bei Happy hin, dass die Mitarbeiter, Kunden und anderen Stakeholder die Klarheit haben, die so eine Basis ist für Glück?
Boah, also erstens möchte ich hier nicht behaupten, dass bei Happy alles super Sonnenschein ist. Ne? Ja. Also wir haben auch natürlich unsere Tage, wo wir sagen, und schwierige Situationen. Und Margendruck in der Kommunikationsbranche ist sowieso ein ganz eigenes Thema noch. Darüber können wir gerne nochmal reden. Es gibt so zwei, Veit Lindau hat jetzt gerade ein neues Buch geschrieben. Das heißt Stille Seele, wildes Herz. Mhm. Und ich finde, das ist ein toller Titel für genau unsere Branche. Dass du sozusagen auf der einen Seite enorm betriebsam bist und dynamisch und umtriebig, aber es wahnsinnig auch hilft, wenn du in dir selbst einfach ruhig bist und gefestigt bist und auch eine Freude an diesem Job hast. Und ich, also persönlich kann ja nur von mir sprechen, aber ich finde, so ein guter Marketier und damit auch ein guter Kommunikator und Kommunikationsmensch ist eigentlich immer so eine Mischung aus Psychologe und Pionier. Auf der einen Seite musst du wahnsinnig gut kommunizieren und du musst dich wirklich immer in die Schuhe deines Gegenüber versetzen praktisch. Also, dass du wirklich nicht immer nur versuchst, deinen Standpunkt durchzubringen und so weiter, sondern dass du lernst, auch zuzuhören und auch unter der Vorgabe zuzuhören, unter dem irrigen Annahme, der andere könnte Recht haben. Und dass du dann einfach erstmal zuhörst und das sacken lässt, praktisch so. Und dass du eben halt, und das ist sicherlich eine Krankheit in unserer heutigen Welt, manchmal ist Zuhören ja nur die Pause, bis dass man wieder dran ist mit Sprechen. Das ist genau das falsche Zuhören. Das Zuhören ist wirklich dieses aktive Zuhören und ob das jetzt um die lieben Kolleginnen oder Kollegen geht, ob das um Sascha geht oder unseren Führungskreis oder die Kunden.
Ja.
Es ist einfach so, hör einfach erstmal richtig gut in deiner Stille ruhend zu, was das Thema ist sozusagen.
Das gibt die Klarheit dann.
Genau, das gibt die Klarheit. Und etwas, was ich auch ehrlich gesagt immer mehr erst lerne, ist, Fragen zu stellen.
Ja.
Weil in dieser ganzen, du hast es ja schon erwähnt, ich war bei großen internationalen Networks, ich habe 5 Jahre in Amsterdam gewohnt, ich habe in KLM-Flugzeugen gelebt, ich war für 71 Länder zuständig. Da fliegst du ein und wirst bezahlt für Antworten.
Ja.
Je schneller, desto besser, je kürzer, umso noch besser.
Ja.
So, und wir sind alle konditioniert darauf, relativ schnell Antworten zu geben. Und je höher wir steigen, umso mehr haben wir auch diesen eigenen Druck. Typische Situation, es kommt jemand in dein Zimmer, hat dies und dies Thema und dann guckt er dich an und du sollst innerhalb von 5 Sekunden eine Antwort geben.
Ja.
Antwort gleich Lösung. So, in diesem Falle ist es, glaube ich, so, es lohnt sich einfach nachzufragen, es lohnt sich zuzuhören. Und dann sind wir beim Thema Kommunikation. Und das ist das Zweite. Es ist einfach ein riesengroßer Unterschied zwischen einfach einer Open-Door-Policy und einer Open-Heart-Policy. Du kannst deine Tür aufhaben und dein Herz ist trotzdem verschlossen. Und du bist nicht wirklich offen für deine Mitarbeiter, für die Kunden und so weiter und so fort. Und das ist so eine Sache, an der man nicht genug arbeiten kann, verständnisvoll zu sein und wirklich präsent zu sein, zuzuhören und zu verstehen, was den anderen umtreibt.
Ja, es gibt bei euch in der Agentur, ihr habt das in der Entwicklung eurer Marke Happy mit Mission Sprints gemacht. Da habt ihr zu bestimmten Themen Dinge entwickelt. Kennen wir viele. Man hat so Rituale. Es gibt die Morgenrunde und das gibt irgendwas
das Blackboard, das Sounding Board sozusagen, wo jeder sein, natürlich in Corona-Zeiten natürlich virtuell, aber das ist öffentlich. Da kannst du entweder Mitnamen oder anonym reinschreiben, was dir stinkt und ob, was weiß ich, ob wir ein Upgrade brauchen in der IT oder was auch immer. Also, oder auch menschliche Dinge, so. Und dann gibt es eben halt auch dieses spontane Feedback. Prinzip, dass wenn wir ein Meeting haben oder jetzt auch einen Teams-Call und da ist irgendetwas, was dich irgendwie gestört hat, an irgendetwas, was jemand gesagt hat oder wie auch immer, adressiere es sofort nach dem Call. Lass es nicht lange gären, sondern geh auf den zu. Also ich sage jetzt mal Sören, also wie du da diese Augenbraue immer hebst, wenn ich was sage, das geht mir einfach auf den Geist.
Ja, genau. Ist dir gut aufgefallen, dass ich gerade ständig die Augenbraue
hebe. Ich wollte ja auch einen aktuellen Bezug herstellen.
Ja, das sind so die Dinge, die
stehen. Ja, um das aber wirklich zum Leben zu bringen. Wir sind ja auch, Happy haben wir ja auch in die Agentur getragen, in einer Beta-Version. Weil wir haben ja auch gesagt, wenn Apple und Microsoft das kann, dann können wir das auch. Und es gab im Prinzip gab es Sascha und mich und unsere Vision einer neuen Arbeitskultur, einer neuen Art von Beziehungen miteinander, einer neuen Art des Miteinander-Umgehens und eben halt auch diese Philosophie, Happy soll ein Platz sein, an dem jeder sein persönliches Streben nach seinem persönlichen Glück verwirklichen kann. Und ob der eine jetzt eine riesen Karriere machen möchte, der andere mehr Geld verdienen möchte, der andere möchte einfach Awards gewinnen ohne Ende oder vielleicht möchte auch jemand um 18 Uhr zu Hause sein und einfach sagen, du, ich habe zwei Kinder zu Hause. Für mich wäre es das größte Glück, wenn ich pünktlich Feierabend machen kann. So be it. So ist es. Aber wenn man nicht darüber redet und wenn man nicht sagt, hier ist ein Platz, wo du wirklich sozusagen dein Streben nach Glück verwirklichen kannst und sich der Arbeitsplatz, soweit es geht, nach dir richtet und nicht umgekehrt, dass du musst nicht zum Arbeitsplatz passen, sondern der Arbeitsplatz muss zu dir passen, dann komm zu uns und lass uns ausprobieren. Und Homeoffice hat uns natürlich wahnsinnig geholfen. Es kam jetzt gerade jemand zurück aus der Elternzeit, wollte bei uns wieder anfangen und rief dann an und sagte, Mensch, ich kann leider nicht wieder bei euch anfangen, weil neben meinen Eltern in Lippstadt ist ein Haus frei geworden. Und das haben wir jetzt die einmalige Chance zu kaufen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja fein, aber du kannst doch trotzdem ein, zwei, dreimal im Monat in Hamburg sein und ansonsten bist du im Homeoffice. Ich bin übrigens auch gerade im Homeoffice.
Ja.
Und das erlaubt uns natürlich noch mehr, die Arbeitsplätze so zu designen, dass sie auch den Bedürfnissen und den Ansprüchen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht werden.
Ja, wie stellt, ja, völlig, das, ich meine, das ist ein großer Vorteil dieser Corona-Zeit.
Ja, und ein großer Vorteil vom Inhaber. Sein, ne? Weil ich bin ja auch dann letztendlich mit Anfang 50 aus diesem internationalen Karussell ausgestiegen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte darauf, mir von irgendeinem mittelmäßigen Finanzer oder was auch immer in New York sagen zu lassen, ob ich jetzt noch zwei Texter und einen Berater einstellen darf oder nicht.
Ja.
Und das als Managing Director. Und dann hast du irgendwann mit allem Respekt für die Networks und ohne meine über 20 Jahre in Networks hätte ich nie so viel von der Welt gesehen, hätte nie so viel tolle Kunden kennengelernt. Ja, also ich habe nach wie vor einen großen Respekt davor, aber an irgendeinem Punkt musst du dir die Frage stellen, passe ich hier noch weiter rein oder brauche ich die Freiheit, mein eigenes Ding zu machen? Und das war zum Glück vor 12 Jahren eine gute Idee, die nicht nur ich gut fand, sondern auch Thorsten Ricken, 7 Kunden und über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Das war natürlich das Tollste. Also wir waren nie eine kleine Agentur, wenn du so willst.
Ja, immer schon groß gestartet oder vernünftig,
vernünftig
groß, gestartet. Ja, genau. Ne? Und das dann weitergeführt und dann mit dem Ausscheiden von Thorsten entschieden. Es muss nochmal komplett anders sein, weil die Rahmenbedingungen sich geändert haben. Und hat ja auch ganz gut funktioniert mit der neuen Marke. Kunden sprechen an.
Wir haben, es ist wirklich so, manchmal klingt es ein bisschen dumpf, aber wir haben 300% mehr Bewerbungen bekommen.
Ja.
Gut, man muss auch sagen, einige hatten das mit dem Streben nach Glück nicht ganz verstanden, sondern haben eher gedacht, das ist hier jetzt Happy-Lala-Land.
Ja.
Und das sind wir natürlich nicht.
Ja.
Aber die anderen, die übergeblieben sind, waren genau die, die wir auch gesucht haben. Also Menschen mit Eigeninitiative, mit Eigenverantwortung, Positivität, Optimismus. Und davon sind jetzt ganz viele wunderbare Menschen bei uns.
Ja, ja, das Happy-Lala-Land ist ein guter Stichpunkt, der zum Thema Glück, ne? Mhm. Weil gibt so ein das Buch Delivering Happiness,
ja.
Da steht von dem Tony C. steht drin, Glück kann durch drei Dinge ausgelöst werden. Einmal Vergnügen, so, das ist sehr kurzfristig, das ist Lala Land, da steht der Obstkorb, da ist eine Playstation, da ist der Kicker und wir haben einfach Spaß und spielen ein bisschen zusammen. Das als Chef sagen, es kann aber irgendwie nicht so richtig, kein Spielplatz hier. Zweiter Punkt ist Leidenschaft.
Mhm.
Das ist ein bisschen langfristiger. Das kriegst du natürlich hin, gerade Kreative sind gern kreativ, machen gern heißen Scheiß. Aber das sind dann die Goldprojekte und die Leuchtturmprojekte. Damit verdient man aber in der Regel eben nicht das Brot, das die Mannschaft bezahlt.
Mhm.
Und der dritte Punkt ist der höhere Sinn.
Mhm.
Also der Purpose. Wenn wir einen höheren Sinn teilen, dann ist das langfristig und da ist aber die Frage, wie kriegt man das zusammen mit so einem Agenturgebilde, mit all dem Druck, wie schafft ihr es, diesem höheren Sinn nach Glück, ihr sagt ja, glücklich zu sein ist die höchste Form von Erfolg. So, wie kriegt ihr das? Wie kriegt ihr das hin? Wie macht ihr das?
Naja, ich habe es teilweise schon angedeutet. Also wie gesagt, wir versuchen jedem da sozusagen ihren und seinen eigenen Platz zu geben und wirklich zu sagen, du kannst dich hier im Rahmen des Arbeitslebens sozusagen verwirklichen. Mhm. Also man muss natürlich eine Freude haben an Kreativität. Also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Kreativität. Also ich bin auch ein großer Fan von Humor, weil jeder gute Humor, jeder gute Witz besteht ja in so einem kreativen Edge sozusagen, wo plötzlich irgendwas passiert, womit du nicht gerechnet hast. Also du erzählst die Geschichte in deinem Kopf schon weiter und dann passiert etwas anderes. Und das ist das, was diesen Humor auslöst sozusagen. Das finde ich einfach großartig. Ich bin eben halt immer neugierig. Ich kann das nur für mich eben halt sagen. Ich finde es immer spannend, neue Dinge kennenzulernen, auch in relativ reifem Alter, neue Dinge anzufangen, ob das eine Coaching-Ausbildung ist, ob das Yoga ist, ob das neue Länder bereisen ist. Also einfach offen zu sein für diese Welt. Und das sind, glaube ich, auch die Menschen, die auch bei uns dann letztendlich ihr Glück letztendlich finden. Und und das andere, auf dem das alles fußt, ist wirklich eine offene, ehrliche, authentische Kommunikation. Nicht nur eine offene Tür, sondern ein offenes Herz, ein offenes Ohr zu haben für wirklich die Belange der Kolleginnen und der Kollegen. Und dadurch wirst du, glaube ich, dann auch so eine Art Geistesgemeinschaft. Weil natürlich sind wir auch direkt hier in Hamburg in einem Wettbewerb, wenn es um Nachwuchs zum Beispiel geht, mit fantastischen anderen Agenturen.
Ja. Ich
brauche sie gar nicht alle aufzählen.
Ja.
Aber natürlich ist das ein Umfeld, wo dann jeder Einzelne für sich entscheiden kann, gehe ich jetzt zur Agentur A, B, C, D, E, die mir alle ungefähr dasselbe Geld anbieten, ungefähr dieselben gleich interessanten Kunden, oder gehe ich halt zu Happy. Und da hilft dann am Ende des Tages einzig und allein die spezielle Unternehmenskultur, in der man sich dann wirklich hauptsächlich differenzieren kann von anderen Mitbewerbern und sehr geschätzten Konkurrenten.
Ja, ja, völlig klar. Die Frage, die mir dann natürlich sofort kommt mit Corona, immer mehr, wahnsinnig viel Homeoffice. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Leute bei euch im Büro waren in der Zeit.
Wir haben das freiwillig. Wir haben das wirklich freiwillig gemacht. Also wir haben natürlich jetzt, also bis auf die, wo wir einen Zwangslockdown hatten als Büro, so wie es die anderen auch hatten, haben wir uns natürlich als folgsame Bundesbürger und Unternehmer natürlich nach den Vorgaben gerichtet.
Klar.
Aber wir haben bis heute letztendlich eine Come if you like Regelung. Und die allermeisten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eben halt im Homeoffice nach wie vor. Und das war wirklich meine größte Erkenntnis. Und auch das bestärkt mich wieder ein bisschen in meinem Glauben an die Menschheit, wie flexibel wir sind und wie schnell das geklappt hat. Und gut, wir hatten im Jahr vorher schon gerade in Laptops für alle investiert, so dass jeder die technischen Voraussetzungen hatte.
Ja.
Dann haben wir noch ein paar VPN-Zugänge gelegt, Teams eingerichtet, bla bla bla. Aber I swear to God, nach einer Woche lief es. Und es war wirklich sehr, sehr, sehr angenehm, fast schon einen Ticken zu angenehm. Und was wir als, ich sag mal, Gegenmittel intensiviert haben, ist, wir betreiben unsere sogenannten Happy Booster.
Ja.
Und die Happy Booster sind ein gemeinsamer Kinoabend zum Beispiel hier mal im Astor in Hamburg. Oder eben halt jetzt gerade unsere Sommerparty auf der Reeperbahn da, die wir gehabt haben. Oder eben halt einen gemeinsamen Grillabend und so weiter und so fort. Also wir haben unsere Anzahl der Social Events deutlich nach oben geschraubt. Ja. Wir hatten am Anfang eine Sache, die nannten wir Boom. Das wäre die Mischung aus Bier und Zoom.
Ja.
Die war immer freitagabends oder 17 Uhr freitags. Und da gab es dann immer Themen. Was hast du diese Woche erlebt, was dich bewegt hat, interessiert hat, gefreut hat, geärgert hat? Also man muss das Social Leben schon wirklich jetzt besonders pflegen, weil sonst, wenn du nur noch zu Hause sitzt, fragst du dich dann natürlich auch irgendwann mal, wo ist hier die Kultur geblieben?
Wo gehöre ich hin? Ne?
Richtig.
Ob ich den Job nun zu Hause für Peter mache oder für
Thorsten XY oder Ronald oder wen auch immer, Michael.
Richtig. Ja, genau. Ist das Thema Kultur dann schwierig zu etablieren oder zu halten. Frag mich, wir sind relativ klein, Dennis und ich, wir sind im direkten Austausch, aber wenn ich unterschiedlichste Mitarbeiter mit unterschiedlichsten Bestreben nach Glück habe und ich denen sage, ihr seid eigenverantwortlich, ihr könnt eigenverantwortlich arbeiten und die aber im Zweifel im Homeoffice sind und die arbeiten im Team mit drei Leuten zusammen, wie stellt ihr sicher, dass das gut funktioniert? Dass sie miteinander
wirklich
reden.
Basisdemokratisch. Ganz blöd. Also ich bin ja jetzt ein, wie nennt man das, Spät-68er oder so. Ich bin ja praktisch in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen. Und da wurde uns eigentlich das schon irgendwie eingeimpft, dass das gemacht wird, was das Team für sinnvoll hält. Und das Team ist unglaublich selbstregulativ. Das ist eben halt auch etwas, was Chefs, also ich bin neulich wirklich vom Glauben abgefallen, als Elon Musk gesagt hat, alle müssen wieder zurückkommen zur Arbeit und ihre 40 Stunden vor Ort ableisten und wenn sie in ihrer Freizeit noch weiterarbeiten wollen, ist das ihr Ding.
Genau,
wie kann sowas
ist wirklich ab 40 Stunden Büro.
Also da fällst du doch vom Glauben ab, wo du denkst, das ist so eine Ikone des Fortschritts und der Innovationskraft und was weiß ich und fällt dann so zurück ins vorindustrielle Zeitalter sozusagen mit Stechuhren und so weiter. Ich sag mal ganz einfach, es ist so, es gibt bei uns wirklich so drei Prinzipien. Wir haben nicht viele Regeln, aber ein paar haben wir. Und diese drei Prinzipien sind, die basieren auf Vertrauen, auf Verantwortung und Verbindlichkeit. Und wenn du Vertrauen, Verantwortung und Verbindlichkeit lebst, dann musst du nicht hinter dem Schreibtisch stehen bei irgendjemandem und gucken, wie schnell der in die Maschine tippt oder wie schnell der textet oder so, sondern du vertraust dieser Person, du überantwortest ihr ein Projekt und wie groß auch immer. Und es gibt eine Verbindlichkeit in der Form, dass wir sagen, und nächsten Donnerstag um 10 Uhr treffen wir uns für den ersten Schulterblick, weil am Dienstag ist der Kundentermin.
Ja.
So, und das ist, so funktioniert es.
Ja.
Und so funktioniert es. Und ob diese Menschen dann letztendlich nachts arbeiten oder tagsüber oder mittags oder vormittags auf dem Golfplatz sind und dann abends bis 20 Uhr arbeiten, das ist doch nicht meine Sache.
Ja.
Das können doch Sie sehen, wie es in ihr Leben passt. Und wir haben viele, muss ich jetzt auch nochmal sagen, Thema Homeoffice. Wir haben einen unglaublich geschätzten Kollegen, Matthias, der commutet immer aus Elmshorn, glaube ich, sozusagen jeden Tag. Der spart jetzt 2 Stunden Anfahrtzeit sozusagen, also Commute-Time. Und ich hoffe, dass er dann Teil davon auch mit seiner Familie verbringt und nicht einfach nur am Schreibtisch absklavt sozusagen.
Ja,
wie gesagt, insofern diese Homeoffice-Geschichte. Wir haben, kann ich noch am Schluss dazu sagen, wir haben nach 4 Wochen haben wir unsere Bürofläche um 50% reduziert. Erstens, weil wir ein Jahr Kündigungsfrist hatten, also es hat dann noch eine ganze Zeit lang gedauert. Und das Zweite ist, weil wir einfach sofort gemerkt haben, das ist das New Normal. Es wird kein Zurück geben. Wir haben natürlich mit allen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und haben gesagt, pass mal auf, wir finden diese Mobile Office Richtung super toll. Ihr könnt aber nicht gleichzeitig einen Anspruch auf einen festen Arbeitsplatz in der Agentur haben. Und wenn wir dann zeitgleich dieses Flexible Desk System einrichten, also es ist so wie, als wenn du dir einen Tennisplatz buchst, ne? Donnerstagnachmittag sitze ich an Schreibtisch 12, dann wird da ein Deal draus. Und dann werden wir uns nämlich hier verkleinern und sparen dadurch natürlich auch einige 1.000 Euro jeden Monat an Miete. Und das haben wir sofort gemacht, 4 Wochen nach Ausbruch der Corona. Da haben wir sofort gesagt, wir werden in Zukunft mit der Hälfte der Bürofläche auskommen. Und es funktioniert super.
Das funktioniert. Wie viele Leute sind so im Schnitt in der Agentur? Wie viel Prozent?
Du, es kommt darauf an. Wir geben, mal sind es 8, mal sind es 14. Ja. Okay. Kommt ein bisschen darauf an, je nachdem. Manchmal sind es auch nur 3.
Ja.
Aber es ist total flexibel. Also ich war gestern in der Agentur, da waren, glaube ich, 4 Menschen da, inklusive mir.
Ja.
Und gut, es gibt ein paar technische Bedingungen, also zum Beispiel eine sehr geschätzte kreative Direktorart ist gern in der Agentur, weil sie eben halt eine schnellere Verbindung zum Server hat, als mit ihrem VPN-WLAN zu Hause.
Ja, richtig.
Also natürlich geht das, klar, aber es ist dein, it's your call.
Ja. Ich finde das Thema Verbindlichkeit insbesondere wichtig. Ne? Vertrauen und Verantwortung ist so leicht dahergesagt. Ja, ich vertraue dir, du übernimmst die Verantwortung. Aber am Ende geht nur mit der Verbindlichkeit.
Absolut.
Kann man überprüfen, hast du mein Vertrauen erfüllt oder missbraucht? Hast du die Verantwortung genommen? Und ich sage, lass uns darauf einigen. Und das schafft eben diese Klarheit. Deswegen finde ich Verbindlichkeit unglaublich wichtig. Und dann kriegst du auch in dieser New Work Welt ein Zusammenarbeiten hin in unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten und so weiter, wenn du dich wirklich drauf verlassen kannst.
Ich war ja auch einige Jahre im Marketing. Und was ich immer versuche, auch hier meinen Mitarbeitenden zu erzählen, ist, wenn du im Marketing sitzt, dann verlässt du dich ja auch darauf, dass die Agentur zu einem Zeitpunkt X irgendwas liefert, was Gutes liefert, weil du hast ja selbst auch wieder intern weitere Verbindlichkeiten. Dann gehst du dann zu deinen Kollegen oder zu deinem Chef oder zu deinem Vertriebskollegen oder zu deinem Entwicklungschef oder was auch immer. Also ist es ja nicht so, für uns als Agentur hört gedanklich manchmal der Prozess auf, wenn der Kunde sagt, jo, super, ich find's gut. Aber dann fängt sein Prozess ja erst an. Dann muss er das ja intern dann weitertragen.
Ja.
Und das ist auch ganz gut, wenn man dann auch so ein bisschen mehr Kundenverständnis hat und Kunden zuhören, dass die auch davon abhängig sind, dass wir, wie zugesagt, verbindlich liefern und er sich darauf auch verlassen kann.
Praktisch, ne? Das ist ein guter Stichpunkt mit den Kunden.
Mhm.
Wie macht ihr das als happy, dass ihr mit Kunden auch happy seid? Also gibt's, du hast, glaube ich, letzte Woche hatten wir uns mal unterhalten, hast du gesagt, ich habe am Freitag ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden, dann machen wir erstmal einen Chemistry-Check, weil wir kamen darauf, weil wir drüber gesprochen haben, was wollen wir eigentlich noch machen, wie wollen wir arbeiten und für was und so wollen wir arbeiten.
Also das ist jetzt sicherlich ein sehr beliebtes Horn, in das ich hier stoße, aber in der Agenturszene werden ja aus verschiedenen Gründen dieser Modus operandus eines Pitches sehr in Frage gestellt, weil man kann ja da wirklich als langjähriger Insider sagen, klar, das hängt ab von der Tagesform, das hängt davon ab, wer gerade auf diesem Projekt arbeitet, das hängt davon ab, ob du, was weiß ich, 3 Freelance-Teams draußen zugezogen hast und so weiter und so fort. Also so ein Pitch ist eigentlich immer nur so eine Scheinwelt. Und deshalb propagiere ich schon seit Jahrzehnten, um ehrlich zu sein, einfach diesen Modus zu sagen, komm, wir treffen uns, Wir reden miteinander, wir hören genau zu, was euer Thema ist, was euer Problem ist. Und wenn wir uns dann gegenseitig gefallen, sozusagen, dann treffen wir uns eben halt zu einem anderthalbtägigen Workshop, der bei uns sehr, sehr klar strukturiert ist, über eine Analysephase in eine konzeptionelle Phase und dann am Schluss in eine Kreativphase übergeht. Das ist wie so ein Treibhaus, sag ich mal. Und die sind dermaßen erstens befriedigend, zweitens von der Chemie her angenehm und drittens auch unglaublich produktiv. Das ist kaum zu glauben, was man dann in diesen anderthalb Tagen wirklich auf die Reihe kriegen kann. Und vor allen Dingen wächst das gegenseitige Verständnis natürlich auch unglaublich gut. Und spätestens nach diesem Workshop kann man sagen, hey, das wird was mit uns oder das wird nichts mit uns praktisch. Ne?
Ja. Ich bin auch großer Freund davon. Also, ich meine, du hast deinen Partner danach ausgesucht. Du hast gesagt, ich habe erst KPIs aufgestellt, um dann zu merken, darum geht es gar nicht. Es geht um die Chemistry. So, und ich kann einen Pitch-Prozess auch machen mit einem großen Fragebogen, da wird erstmal abgefragt, dann wird ausgefiltert.
Genau.
Dann gibt es das große Schaulaufen bei den Chemistry-Meetings und am Ende geht es im Tagesgeschäft darum, funktioniert es und funktioniert es nicht.
Genau so.
Richtig, ja. Das kann ich im Pitch gar nicht in der Form abprüfen.
Zu Kundenverhältnis gehört natürlich auch die monetäre Seite und da muss ich eben halt auch, und das kann ich wirklich beurteilen, weil ich bin halt schon deutlich über 30 Jahre in dieser Branche, da haben wir uns alle wirklich einen Bärendienst erwiesen. Ich will mal ein ganz einfaches, praktisches Beispiel erwähnen. Wenn du früher eine Copy entwickelt hast, also sagen wir mal einen TV-Spot, und du wurdest sozusagen entlohnt durch einen Prozentsatz der Mediaschaltung, der Mediakommission. Egal, ob die jetzt 8 oder 10 oder 12% oder 15 war, ist völlig egal. Dann hattest du letztendlich zwei Effekte. Das eine war, du hast dich gemeinsam mit dem Kunden bemüht, die bestmögliche Copy zu entwickeln, die du überhaupt nur sozusagen auf den Sender bringen kannst. Ja. Und das hat nämlich dann zwei Effekte gehabt. Wenn der Kunde dann gesagt hat, hey, diese Copy arbeitet, die ist Business Building, um mal Procter & Gamble Begriff reinzuwerfen, Business Building Copy, dann wurde die im nächsten Jahr wieder geschaltet.
Genau.
Und du hattest als Agentur da auch eine Bonifizierung davon, weil du dann auch im nächsten Jahr noch einen Prozentsatz der Mediaerlöse oder Mediakommission bekommen hast. Heutzutage, und damit hat es sich gelohnt, eine gute Copy zu entwickeln, hat sich wahnsinnig gelohnt und zwar nicht nur für den Kunden, weil der hatte weniger Arbeit, ich musste nicht schon wieder eine neue Copy entwickeln, bla bla bla, aber eben halt auch in der Verzinsung für die Agentur.
Ja.
So, und mit dem Abschaffen dieser Kommissionsregelung und jetzt rübergehen auf Projektfees oder was auch immer, also Zeit gegen Geld, wie der berühmte Taxifahrer, ist nicht nur, ich sag mal, der Margendruck deutlich größer geworden für die Agenturen, also wir verdienen alle deutlich weniger Geld als früher, sondern es ist eben halt auch fast eine Bestrafung geworden, gute Copy zu entwickeln. Ich habe einen Fall in meiner Agentur, da haben wir 2012 einen richtig tollen TV-Spot entwickelt, der läuft heute noch im ZDF.
Ja.
Wir haben einmal ein Projekt-Fee dafür bekommen, das war anständig, vielen Dank. Aber wir haben nie etwas dafür bekommen, dass diese Copy offensichtlich so Business-Building war und ist, dass sie heute noch eingesetzt wird.
Ja.
Und das ist nicht fair. Ja. Das ist einfach nicht fair, weil wenn ich etwas abgebe, mit dem sozusagen ein Kunde über Jahre hinweg Geld verdient und es deshalb immer wieder nutzt, sozusagen, dann ist es nicht fair, dass nicht beide von einer gewissen Verzinsung partizipieren praktisch. Und da haben wir uns selber, ich sag mal, ins Bein geschossen und natürlich stehen wir alle unserem Riesenkostendruck. Aber wir wollen ja auch unsere Leute gut bezahlen. Wir wollen ja auch dem Nachwuchs eine Chance bieten, bei uns auch ein vernünftiges Auskommen zu haben und vernünftig entlohnt zu werden für all ihren Einsatz und ihre Kreativität
Achtsamkeit. Wir wollen am Ende des Tages einen guten Job für den Kunden machen und wenn das Geld nicht stimmt, geht das nicht.
Genau,
das kann nicht funktionieren.
Genau,
ich kann nicht einen großen Pitch-Prozess finanzieren, um in der Folge Zeit für Geld auf Stundensätze zu kriegen, wo ich die Leute nicht bezahlen kann. Das funktioniert nicht.
Richtig.
Da hat aber die ganze Branche sich, wie du schon gesagt hast, einen Bärendienst erweisen, weil wir einfach nicht gemerkt haben, dass wir da in der Falle laufen.
Ja, absolut richtig. Und ich, irgendwie war es ja auch so ein schleichender Prozess. Also erst wurde an den Kommissionen gespart, dann wurden Kommissionen abgelöst durch Projektfees. Dann gab es am Anfang noch Copyright, also Buyouts für Copies, die länger benutzt wurden. Das sind ja heutzutage Seltenheiten und oder die absoluten Ausnahmen. Und da versuche ich auch bei den Kunden ein gewisses Verständnis dafür zu generieren, dass es auch zu deren Wohl ist, wenn sie eben halt sozusagen die Agentur belohnen für dauerhaft wirksame Arbeit.
Ja. Das wird hoffentlich in Zukunft wieder anders, womit wir bei der Zukunft und dann auch irgendwann beim Abschluss sind. Ja. Was für Challenges siehst du jetzt so in der nahen und weiteren Zukunft und wie glaubst du, können wir die gemeinschaftlich und du in deinem speziellen Fall lösen?
Ja. Also ich sage mal, die Großwetterlage habe ich am Anfang schon erwähnt. Das ist aber auch eher was Aktuelles. Aber was mich wirklich, wirklich umtreibt, ist natürlich der demografische Wandel. Ich kann das auch, glaube ich, aus meinem Alter ganz gut beurteilen. Und es gibt ja Prognosen, die sagen, dass wir so bis 2050 haben wir 5-6 Millionen weniger Arbeitskräfte sozusagen in Deutschland. Und das ist dramatisch. Also das ist wirklich etwas, wo man sich heutzutage, glaube ich, noch gar nicht so die Vorstellung davon macht, wie das ist, wenn plötzlich überall die Menschen fehlen. Wir merken es ja teilweise schon in der Gastronomie, die alle vergrault wurden durch den Lockdown. Pflegenotstand ist sowieso schon ein ganz altes Thema, aber jetzt greift es ja auch auf andere Branchen über. In Amerika wird vom Big Quit gesprochen, nach dem Motto, die Leute verlassen einfach millionenfach ihre Arbeitsplätze. Kein Mensch weiß, was machen die jetzt eigentlich genau. Ja. Aber es gibt einfach eine große Austrittswelle. Und das gepaart eben halt mit dem demografischen Wandel. Ich bin nur noch ein Babyboomer. Ich meine, ich will gar nicht über das Rentensystem reden. Früher haben 6 Arbeitnehmer einen Rentner bezahlt. In Zukunft sind es 1,4 Arbeitnehmer, die einen Rentner bezahlen. Oder Rentnerin. Wie soll denn das bitte aufgehen? Das kann doch alles überhaupt nicht funktionieren. Aber jetzt wieder ein bisschen runtergekocht, ist einfach so, wir bemühen uns nach besten Kräften, wirklich den Nachwuchs, talentierte Menschen eben halt für die Werbung, für die Kommunikation, fürs Marketing zu begeistern und zu interessieren. Und ich bin Moderator bei den Jungen Wölfen gewesen hier, wo die ganzen Auszubildenden ihre Abschlussfeier gemacht haben. Oder ob wir eben halt an Universitäten gehen oder an Hochschulen oder was auch immer und Gymnasien. Wir versuchen wirklich, die Werbetrommel zu rühren für unsere Branche, weil ich sie nach wie vor faszinierend finde. Ich finde es nach wie vor toll, sich Dinge ausdenken zu dürfen, Probleme auf den Tisch zu bekommen, für die man neue Lösungen erdenken darf. Und insofern ist es eine tolle Branche. Aber ich hoffe, dass wir eben halt in Zukunft noch genug Nachfrage haben nach unserem Arbeitsplatzangebot.
Ja.
Und der Stepstone-Chef sagte vor 2 Wochen, der Mensch wird knapp. Das ist sehr verkürzt dargestellt, aber ich glaube, oder ich fürchte, er hat recht.
Ja.
Nicht nur das Gas wird knapp, sondern auch der Mensch wird knapp. Das ist dauerhafter.
Für bestimmte Bereiche ganz sicher.
Ja. Für bestimmte Bereiche, ja. Und KI kann natürlich, Automatisierung, Industrialisierung, künstliche Intelligenz kann natürlich einiges abnehmen sozusagen. Und wir werden wahrscheinlich demnächst nur noch Drive-In oder Ride-In Schalter haben. Aber unsere Branche lebt von Talent, unsere Branche lebt von Kreativität, von Engagement, von Drive des Menschen.
Du wirst zukünftig natürlich bestimmte Dinge, die wir früher an der Werkbank gemacht haben, über KI lösen können.
Ja.
Ja, klassisch hinten raus. Die
Longtail, ja.
Aber die großen kreativen Ideen, die brauchen natürlich Leute. So,
ja.
Dafür wird mehr Zeit da sein.
Ja.
Und dafür müssen wir die Menschen, die den Nachwuchs begeistern, das machen zu wollen.
Das ist ja auch genau diese Mischung, was ich immer gern sage. Also ich glaube wirklich, so ein guter Kreativer, ein guter Berater, Stratege und auch ein guter Marketier, der ist auf der einen Seite wirklich ein verdammt guter Psychologe, weil er einfach customer-centric denkt. Und er bietet ein Angebot an für die Bedürfnisse, die ein Mensch hat in einer Situation XY. So. Und auch etwas, was ich in meinen internationalen Jahren gelernt habe, ist, eine Marke ist ja nichts anderes als ein Benefit Delivery System. Das heißt, ich liefere dir einen Benefit, den du jetzt gerade brauchst. So. Und das ist eine Marke am Ende des Tages. So. Und dann gibt es neben dem Psychologen eben halt auch das, was ich den Pionier nenne. Und da wird's halt ein bisschen nebulös. Da steht man nicht mehr auf festem Grund. Da guckt man in die Zukunft. Da geht man auch mal ein Risiko ein. Und Henry Ford hat mal gesagt, wenn ich nur auf die Verbraucher gehört hätte, hätte ich schnellere Pferde gebaut.
Richtig.
Da fängt nämlich das innovative Element an. Und das bringt mich auch zu einem unserer schönsten Cases, nämlich Rügenwalder Mühle, als wir mit vegetarischen Produkten angefangen haben. Da wurde ja Rügenwalder Mühle auch hier in den Boden gestampft. Wie könnt ihr sowas machen? Ihr Verräter an der Fleischerbranche und was weiß ich nicht alles. Und es war einfach nur eine gute Mischung aus guter Psychologie, dass man einfach gesehen hat, die Leute haben zunehmend ein Problem damit, Fleisch zu essen, was von toten Tieren kommt. Und eben halt diesen Pioniergeist und den Mut, einfach zu sagen, wir setzen jetzt mal auf ein neues Konzept. Und da muss es doch eine Lösung geben, auch diese damals noch furchtbar schmeckenden vegetarischen Ersatzprodukte auch lecker zu machen, sozusagen. Ja. Und das ist genau das, wofür ich dann morgens aufstehe. Einfach wirklich, also Menschen zu verstehen, ihnen wirklich ein Benefit zu liefern, egal wie der aussieht, aber gleichzeitig immer Pionier zu sein und auch gemeinsam mit den Kunden heute schon an 2025, 2030 und so weiter zu denken. Wir haben auch einen wunderschönen oder wunderbaren Kunden, HH2E, die sind Entwickler von Wasserstoff- und Energiespeicheranlagen. Und das macht natürlich total viel Spaß, ne? Weil du das Gefühl hast, du kannst da wirklich dein kommunikatives Know-how und deine Fähigkeiten und Talente einsetzen, um diese Welt auch ein bisschen in eine Richtung zu bewegen, die du für richtig hältst.
Ja, bei Rügenwalder Mühle und bei
HH2E. Ja. Mhm.
Beides zwei Cases, wo die Mut brauchen.
Ja.
Mut, das, was du mit Pioniergeist beschreibst, genau richtig. Und wir müssen jetzt den Mut haben, das Gespräch zu beenden.
Oh.
Wir machen das nächstes Mal.
Setzen wir beim Mut an.
Ich glaube, wir haben einen super guten Eindruck von dem bekommen, was gerade so überhaupt los ist und was vor allen Dingen dich umtreibt und wie es bei Happy läuft. Vielen Dank.
Vielen Dank, Sören. Hat richtig Spaß gemacht. Fand ich auch. Hoffentlich unseren Zuhörern dann auch irgendwann.
Das hoffe ich auch. Ja. Genau. Ich hoffe, Sie hatten den Mut, so lange dabei zu bleiben.
Ja.
Wir werden es an den Kommentaren sehen.
Wunderbar. Wir haben versucht, einigermaßen Sinnvolles hier abzuliefern. Und andere Anstoßregendes.
Das hast du alles. Peter, vielen Dank.
Sehr schön. Danke, Sören. Vielen Dank.
Und an euch. Tschüss.